Japan, ein Jahr nach der Fukushima-Katastrophe. HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ich bin jetzt live im Gespräch mit Peter Kujat. Er ist ARD-Korrespondent in Tokio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Die japanischen Behörden und Politiker haben uns vor einem Jahr über das Ausmaß der Katastrophe und die Bevölkerung eher angelogen, es verharmlost, es beschönigt. Das passiert heute zum Teil auch noch. Wie gefährlich ist denn in Ihren Augen die Lage in Fukushima heute noch?
Ich hatte ja die Gelegenheit, mit einer internationalen Journalistendelegation in das havarierte AKW hineinzugehen. Sprich, wir wurden in Busse gesetzt, dann durch diese 20 Kilometer Sperrzone, die ja immer noch besteht, um diese havarierte Anlage drumherum, zu dem AKW hingefahren, in Ganzkörperschutzanzügen mit Atemmaske ausgestattet. Insofern schon, da sind schon nach wie vor eine ganze Menge an Vorsichtsmaßnahmen, Vorkehrungen notwendig. Es arbeiten dort aber zum Glück, muss man sagen, 3000 Mitarbeiter, die versuchen, dieses Kraftwerk irgendwie stabil zu halten. Und für mich war auch wichtig, mit den Menschen reden zu können, das Gefühl zu entwickeln, wie geht es denen? Sie nehmen die Situation nach wie vor sehr, sehr ernst, aber sie vermittelten mir auch den Eindruck, dass sie wirklich alles geben. Das war irgendwie auch nochmal ganz wichtig. An der Anlage selber ist die Strahlung noch sehr, sehr hoch. Das macht es auch so schwierig. Deswegen wird es wohl auch noch, sagen die Experten, 4 Jahrzehnte dauern, bis man wirklich dieses Kraftwerk endgültig stillgelegt hat und auch abgebaut hat. Aber eine ganz unmittelbare Gefahr, so war mein Eindruck, geht von diesem havarierten AKW nicht aus.
Aber von Normalität ist man dennoch dann ja weit entfernt. Wie ist es denn in der Region? Verlässt die Bevölkerung die Region oder bleibt man?
Die, die weg sind, die kehren so schnell nicht zurück. Fangen wir mal damit an. Also es ist ganz klar, dass in dieser 20 Kilometer Evakuierungszone und auch ein paar Orte weiter im Nordwesten die Strahlung nach wie vor so hoch ist, dass da an eine Rückkehr nicht zu denken ist. Es gibt vereinzelte Versuche zu dekontaminieren, sprich zu reinigen, damit man dann in die Häuser zurückkehren kann. Ich habe das in Minamisoma zum Beispiel beobachten können. Das ist schon gar nicht schlecht, weil tatsächlich die Radioaktivität in den Häusern herabgesetzt werden kann, beziehungsweise weggewaschen werden kann. Bloß man kann dann immer noch nicht in den Wald drumherum gehen, weil da natürlich die Strahlung nach wie vor sehr hoch ist. Deswegen wollen viele Familien verständlicherweise nicht zurückgehen, was das angeht. An anderen Stellen ist es tatsächlich so, dass die Radioaktivität deutlich zurückgegangen ist. Da überlegen einige Orte, ob sie nicht zumindest das Rathaus, die gesamte Verwaltung dort wieder hin verlagern. Aber noch einmal ganz klar, es gibt viele Orte innerhalb dieser Sperrzone und auch ein Stück weit drumherum, wo über Jahre keiner mehr hingehen kann, wo auch die Bevölkerung eigentlich eine klare Aussage haben möchte von der Regierung, wir kaufen euch die Grundstücke ab, damit ihr woanders ein neues Leben habt.
Aber diese Aussage kommt ja eben nicht. Also das hört man ja eben immer wieder. Die Ungeduld, teilweise auch die Wut der Bevölkerung, dass es eigentlich keine klaren Aussagen gibt von Seiten der Regierung. Es fällt immer wieder der Begriff des Atomdorfes, einem Geflecht von Politik und Energiekonzernen, Wissenschaft und Medien. Wer steckt denn dahinter?
Ja, dieses Genshin Yokomura, also auf Japanisch ausgesprochen, Deutsch einfach tatsächlich Atomdorf, das war ein ganz großes Thema, beziehungsweise ist es auch immer noch, aber das war vor allen Dingen ein Geflecht vor der Krise, wo die Energiekonzerne wie TEPCO, das ist der Betreiber eben dieses havarierten AKWs, mit drinnen steckten, aber auch die Wissenschaftler und vor allen Dingen die Kontrolleure selber und die Politiker, weil man untereinander ja irgendwo immer miteinander zu tun hatte. Es gab keinen von außen, der da mal reingeschaut hat. Die Politiker, die verdient waren, die wurden dann in diese Aufsichtsbehörden abgeschoben. Das gleiche galt für TEPCO. Also es war eine Gemengenlage, wo es keinen wirklichen Blick von außen gab. Das ist hier in Japan auch sehr heftig kritisiert worden von den Untersuchungskommissionen, die eingesetzt worden sind, von unabhängigen Untersuchungskommissionen. Und das bricht schon langsam auf. Aber in Japan geht alles immer langsam. Das ist auch ein Stück weit das, was dieses Land ja auszeichnet, kann man in dem Fall nicht sagen. Aber was dazugehört, da wird erst ganz mühevoll etwas gearbeitet. So ist erst nach einem Jahr diese Wiederaufbauagentur gegründet worden. Es wird erst im April eine wirklich unabhängige Kontrollinstitution eingerichtet, die dann über diese Atomkraftwerke wacht. Und das ist verständlich, dass es gerade den Betroffenen, die ihre Heimat verlassen mussten, wegen der radioaktiven Strahlung alles viel zu langsam dauert.
Aber trotzdem muss man noch mal sagen, es ist ja schon erstaunlich, und das wäre in einem Land wie dem unsrigen wahrscheinlich undenkbar, dass der derzeitige Ministerpräsident Noda eigentlich schon wieder darauf drängt, die Reaktoren, die ja geschlossen sind, Japan hat insgesamt 54 Reaktoren, 52 davon sind derzeit abgeschaltet, diese wieder anzuwerfen und den Export japanischer Nukleartechnik dann eben auch wieder anzukurbeln in andere Länder wie Vietnam oder die Türkei.
Ja, das ist tatsächlich für das Ausland schwer verständlich, wie auch die Japaner nicht deutlicher auf die Straße gehen. Bei den Demonstrationen sind immer nur ein paar Tausend, die sagen, wir müssen endlich aufhören mit der Atomkraft. Und auch wenn ich mit den NGOs, also mit den Umweltorganisationen rede, da ist eigentlich immer eine verhaltene Aussage da. Sofortiger Ausstieg wäre wünschenswert, fordert aber nachdrücklich eigentlich keiner. Wichtig ist, dass die Regierung einen schrittweise Ausstieg, einen wirklichen Zeitplan, einen verlässlichen Zeitplan vorlegt, bis wann der Ausstieg da ist. Man findet immer wieder in der Bevölkerung hier in Japan Aussagen, wir haben eigentlich nicht genügend Elektrizität, das ist viel zu teuer, wenn wir da jetzt Öl und Gas kaufen müssen, wir können auch sonst nirgendwo was beziehen. Deswegen haben wir ein Stück weit, aber ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, ein Stück weit Verständnis, wenn wir erst einmal noch die Atomkraftwerke brauchen.
Also eine Situation, die wirklich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist nach der Katastrophe, die die Welt dort vor einem Jahr erlebt hat. Herr Kujat, herzlichen Dank für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen. Gerne. Ihnen alles Gute und Gruß nach Tokio. Wir blicken zurück auf Japan, ganz genau auf Fukushima, ein Jahr nach der Katastrophe. Und ich bin jetzt im Gespräch mit Heinz Mietal, er ist Physiker und Atomkraftexperte von Greenpeace. Guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, wir erreichen Sie in einem Hotel in Fukushima. Wie nah sind Sie denn dran am Reaktor?
Na, ich bin in Fukushima City, das ist etwa 60 Kilometer vom Reaktor entfernt. Aber hier gibt es auch sehr viel Radioaktivität. In der Nähe vom Bahnhof beispielsweise haben wir eine Stelle gefunden, die etwa 1000-mal mehr strahlt, als ursprünglich die Region hier mal kontaminiert war.
Und schon vor einem Jahr waren Sie wenige Tage nach der Katastrophe direkt in Fukushima, um dort eben auch die Strahlenbelastung nachzumessen. Wie waren denn damals die Werte?
Also ich war immer in Fukushima City. Mich hat der Reaktor sozusagen nicht so interessiert, weil das es dort stark strahlt. Das ist ja klar. Uns geht es eigentlich darum zu messen, dass in der sehr belebten Stadt eben sehr hohe Radioaktivität vorhanden ist. Und hier laufen Kinder in Parks herum, die stark bestrahlt sind. In Regenrinnen haben sich sozusagen sehr hohe Werte angesammelt und die Leute wissen das gar nicht. Wir haben hier mit den offiziellen Stellen gesprochen, auf die Probleme hingewiesen. Und wir waren schon oft hier und wir werden hier auch wieder herkommen.
Aber wie kann das sein, dass die Öffentlichkeit über diese hohen Werte noch immer nicht informiert ist?
Das ist tatsächlich ein Skandal. Das Problem liegt aber daran, dass man dieses Problem auch gar nicht richtig angeht. Also im Moment kümmert sich die Zentralregierung von Japan aus in Tokio eher darum, in Richtung Atomkraft wieder Vertrauen aufbauen zu wollen und will eher die jetzt evakuierten Regionen herrichten. Das ist aber ein aussichtsloses Unterfangen. Dort wird man nicht mehr in den nächsten zig Jahren nicht mehr gut leben können. Viel wichtiger wäre mit viel Kraft hier in Fukushima, wo viele Leute leben, was eine schöne Stadt ist, den Leuten hier zu helfen. Die regionale Regierung ist hiermit überfordert. Trotzdem muss man kritisieren, wieso so Hotspots und starke Strahlung wie Greenpeace in wenigen Tagen findet, warum die Behörden das nicht beseitigt haben.
Aber das hat doch diese Strahlenbelastung in Fukushima City dann eben auch eine gesundheitliche Folge für die Bevölkerung. Was ist das denn?
Ja, es ist so, dass die Strahlung ist im Prinzip ein altes Phänomen. Schon 1895 im Prinzip wurde sie entdeckt. Und man hat sehr bald erkannt, dass es zwar bei sehr, sehr hohen Strahlungen eine unmittelbare Folge gibt. Das haben wir hier nicht. Aber es gibt auch bei niedrigerer Strahlung oder auch so mittlerer Strahlung, wie wir sie hier vorliegen haben, Langzeitfolgen. Und die wirken sich halt oft erst 10, 20 Jahre später aus. Da ist der Zusammenhang nur statistisch herstellbar. Also ich kann gar nicht unbedingt sagen, dass eine Person genau nur wegen diesem Grund eine Krankheit bekommen hat. Und daher sind auch die Grenzwerte im Prinzip über die Jahre immer abgesenkt worden. Wir sind heute bei 1 Millisievert im Jahr. Das ist international die Jahresdosis, die als Grenzwert für die Bevölkerung gilt. Und der wird hier nicht eingehalten. Und das wird natürlich auch seine Folgen nach sich ziehen.
Welche sind die größten Fehler, die die Regierung, die Verantwortlichen in der Region momentan denn dann machen?
Also es ist einerseits so, dass die Leute hier zu wenig Unterstützung bekommen. Wenn hier ein Grundstück so verstrahlt ist, dass man eigentlich Kinder nicht mehr draußen spielen lassen will, dass man die Wäsche draußen nicht mehr aufhängen will, dann sollten die Leute dort die Möglichkeit haben, entweder das aufwendig auch sanieren zu lassen oder auch ein anderes Grundstück, eine andere Wohnung gestellt zu bekommen. Denn es gibt ja einen klaren Verursacher. Es ist ja das Atomkraftwerk und der Betreiber und die nachlässige Atomaufsicht, die diese Katastrophe verursacht haben, und die sollen noch für den Schaden aufkommen. Es ist nicht einzusehen, warum so viele Menschen, so viele Familien so enorm getroffen sind in ihrem normalen Leben und niemand dafür jetzt gerade steht, wobei der Verantwortliche benannt werden kann.
Ändert sich denn dann die Einstellung zur Atomkraft in dem Land? Stellen Sie das fest, der Sie das Land nun auch öfter bereisen?
Ja, das verändert also bei der Bevölkerung ganz eindeutig. Die Leute sind eigentlich sehr gut informiert. Wenn man mit Strahlenmessgeräten hier die Straßen längs geht, kommen die Leute gleich her, wollen auch wissen, vielleicht wie es in ihrer Einfahrt ausschaut, in ihrem Grundstück ausgeht.
Aber trotzdem lassen Sie im Alltag, Entschuldigung, wenn ich da noch mal einmal nachhake, auch ja, noch die Kinder draußen spielen, die Wäsche wird draußen aufgehangen, Gemüse wahrscheinlich auch angebaut, vielleicht für den Eigenbedarf. All das passiert trotzdem.
Na, das ist sehr unterschiedlich. Also es sind ja auch Familien eben weggezogen. Das ist allerdings ein hoher Aufwand. Das ist schwierig mit neuer Arbeit, mit anderen Sozialkontakten. Es wird den Leuten hier bewusst, wie wertvoll eigentlich das ganz normale Leben ist, der ganz normale Alltag, und wie kompliziert der wird durch eine Atomkatastrophe. Es werden die Familien zerrissen, oft wohnen die Kinder dann einige zig oder hundert Kilometer weiter weg bei Verwandten, die Eltern leiden drunter, andere Familien bleiben eben da, dann spielen die Kinder auch mal im etwas verstrahlten Park. Die Eltern haben hier auch ein unangenehmes Gefühl, weil ja bekannt ist, dass das natürlich ein höheres Gesundheitsrisiko mit sich trägt. Insgesamt ist das für die Bevölkerung eine gewisse Zerrissenheit, und die schlägt sich sicherlich in einer Kritik an der Atomkraft nieder.
Nun sind Sie für Greenpeace vor Ort. Ganz kurz zum Schluss vielleicht noch, Heinz Mietal. Was ist die dringendste Aufgabe, die Sie zu erledigen haben?
Also wir haben hier Messungen gemacht, und wir wollen, dass hier die Behörden aktiver werden, dass die Familien, die hier diese schweren Schicksale haben, dass die eine bessere Unterstützung haben. Und der Appell geht an die Zentralregierung, nicht Kosmetik beim Reaktor, in der Nähe vom Reaktor zu betreiben, sondern mit großen Mitteln hier reingehen. Der Verursacher wird das bezahlen müssen.
Sie sind Physiker und Atomkraftexperte. Ihnen vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.
Ich bin jetzt im Gespräch mit Philipp Abresch, und wie sich das für einen ARD-Korrespondenten gehört, reist er mit offenen Augen und Ohren durch das Land und hat dort immer wieder in den verschiedensten Gegenden mit Menschen betroffen, die vom Tsunami und von der Reaktorkatastrophe besonders schwer getroffen waren. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Herr Abresch, so eine Katastrophe hat auch immer seine Helden, die dann in so einer schwierigen Lage über sich hinauswachsen. Sie haben vor kurzem erst eine Frau besucht, dessen Mann so einer dieser Helden ist. Er hat vielen Kindern das Leben gerettet. Erzählen Sie doch mal, wie geht's ihm heute?
Ja, wir haben diese Frau das erste Mal bei der Beerdigung oder bei der Zeremonie im Tempel getroffen, wo die Urne dieses Mannes, des Ehemannes dieser Frau aufbewahrt wurde. Es war so, dass dieser Mann am 11. März, als die Welle kam, aus den Baumwipfeln, ich glaube, bis zu 13 Kinder gerettet hat mit seinen eigenen Händen. Er hat dafür eine Plastikschublade aus einem Kühlschrank genommen und hat dann ein Kind nach dem anderen in diese Plastikschublade hineingesetzt und dann wie in einem Boot diese Kinder gerettet. Er ist dann selbst total durchnässt und frierend auf das Dach seines Hauses gestiegen und hat dort auf Hilfe gewartet mit seiner Frau. Es wurde Nacht, es fing an zu schneien. Er ist dann, so sagte uns die Frau, geradezu verrückt geworden. Er hat angefangen zu schreien und ist dann in den Armen seiner Frau erfroren.
Also jemand, der 13 Kindern das Leben gerettet hat, denen konnte niemand helfen. Seine Frau hat dieses Unglück überlebt. Sie haben mehrfach mit ihnen gesprochen. Also Menschen, die müssen das Erlebte ja in irgendeiner Form verarbeiten. Der eine macht es vielleicht ganz still, ganz leise für sich. Sie haben ein 12-jähriges Mädchen kennengelernt. Das hat für sich die Möglichkeit gefunden, ein Tagebuch zu schreiben. Wer ist das?
Ja, Sasaki, Karen Sasaki heißt dieses Mädchen, 12 Jahre alt, wohnt in Minami Sanriku. Das ist weiter nördlich von Fukushima, etwa 150 Kilometer entfernt. Minami Sanriku wurde von einer 20 Meter hohen Welle erfasst und dieser Ort existiert heute nicht mehr. Das Mädchen selbst hatte Glück, es konnte sich in die Schule retten, die war auf einem Hügel gelegen. Und sie hat von diesem Tag an angefangen, Tagebuch zu schreiben. Und aus diesem Tagebuch liest sie vor, auch heute noch, regelmäßig. Und diese Lesungen sind sehr gut besucht. Wir haben eine dieser Lesungen vor einigen Tagen ebenfalls besucht. Und es war doch sehr bewegend zu sehen, wie selbst die Zuhörer, die das alles schon seit Tagen auch erlebt haben, selbst auch aus der Region kamen, dann so bewegt waren, dass sie anfingen zu weinen. Dieses Mädchen beschreibt sehr anschaulich, was es damals erlebt hat, wie die Familie versucht, sich aufzurappeln und ein neues Leben zu starten, was in Minami-Sanriku alles andere als einfach ist. Denn niemand weiß, wie es dort weitergeht. Man weiß nicht einmal, wo man wohnen wird. Kann man die Häuser wieder aufbauen? Wie geht es dort weiter? Vielen Leuten geht es eigentlich viel zu lang, diese Diskussion um den Wiederaufbau. Sie verlassen die Region. Das ist sozusagen der zweite Tod der Tsunami-Stätte.
Und dieses Mädchen findet offenbar die Worte für diese Situation, um das ein bisschen zu beschreiben. Und Sie haben es eben gerade schon gesagt, es gibt einfach eben auch sehr viel Wut. Die Leute verlassen die Region, besonders in der Region in der Nähe von Fukushima. Die Angst macht sich eben auch breit. Wenn man Kinder hat, können sie nicht draußen spielen. Was ist mit der Familie Hashimoto? Die lebt ja in Koriyama. Das ist 50 Kilometer vom AKW entfernt. Ja. Und die möchte natürlich auch, dass ihre Kinder in Sicherheit gebracht werden. Was ist bei denen? Ein Jahr danach.
Das sind natürlich vor allem die jungen Familien, die Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen. Und in Koriyama, das ist ein Ort, der ist 50 Kilometer entfernt vom Atomkraftwerk Fukushima und auch nur eine Stunde mit dem Zug entfernt von Tokio. Also im Grunde sehr nah. Frau Hashimoto sorgt sich um die Sicherheit ihrer Tochter. Sie wird jeden Tag zur Schule gebracht. Sie wird jeden Tag von der Schule mit dem Auto abgeholt, weil man sozusagen der frischen Luft in dieser Region nicht mehr traut. Sie geht jeden Tag mit dem Dosimeter um ihr Haus und misst die Strahlung. Die ist im Moment zwischen 400 und 800 Nanosievert. Das ist schon ein deutlicher Wert. Normal etwa in Deutschland wären 40 Nanosievert. Und sie hat mit ihren eigenen Händen die Erde in ihrem Vorgarten abgetragen. Selbst das ist schon ein Unterfangen, was ich eigentlich nur Fachleuten...
Was ja viele Familien in der Region dort gemacht haben. Und eigentlich nach Tschernobyl-Standards wäre ja auch so ein Ort, hätte der doch eigentlich evakuiert werden müssen. Warum zieht diese Familie jetzt nicht weg?
Sie kann schwer wegziehen, weil der Vater natürlich dort berufstätig ist. Sie haben ein Haus, das sie abbezahlen müssen. Und das ist eine Situation, in der ganz viele Menschen dort sind. Sie können nicht, obwohl sie eigentlich weg möchten. Und so fordern sie von den Behörden, dass zumindest die Kinder in Sicherheit gebracht werden. Und dafür brauchen sie Unterstützung.
Und die verweigern eben die japanischen Behörden noch. Ganz kurz zum Schluss noch, Herr Abresch, die Geschichte von dem Tierfotografen, der mehr als 40 Mal in das geschlossene Gebiet direkt um das Atomkraftwerk gereist ist. Was macht der?
Ja, das ist der Fotograf Ota, der ist 40 Mal in der Sperrzone gewesen, inzwischen ohne Schutzkleidung. Und er macht Fotos von den Tieren dort. Eine Hundehütte, davor ein leerer Fressnapf, daneben ein Hund, der alle vier Beine von sich streckt. Und dann sagt Herr Ota, ja, also ich habe lange auf dich gewartet. Die viele Tiere verhungern dort, Kühe verhungert, ertrunken in den Abwasserkanälen, ein Vogelstrauß in einer Geisterstadt. Alles das hat er festgehalten für die Menschen, die eben nicht dort hinein können, in die Sperrzone.
Und Sie haben für uns festgehalten, wie es den Menschen geht, ein Jahr nach Fukushima. Ganz kurze Ausschnitte. Herzlichen Dank, Philipp Abresch, für das Gespräch am Sonntagmorgen. Tschüss.
Gerne.
Die Informationen aus Japan, besonders die der Behörden, sind gegenüber der Bevölkerung noch immer nicht ganz klar und nicht ganz eindeutig. Das haben wir eben gehört von den Korrespondenten. Aber auch Deutschland hat sich verändert durch die Katastrophe in Fukushima. Ich bin jetzt im Gespräch mit dem Direktor des Instituts für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, Klaus Töpfer. Guten Morgen.
Die Informationen, die wir von dort haben, sind immer noch so, dass sie sich weiterentwickeln, um es mal ganz diplomatisch und vorsichtig zu sagen. Es gibt immer noch sehr viel Unklarheiten über die gesamte Ausmaß und die Konsequenzen. Aber für uns ist, glaube ich, eine richtige Entscheidung gefällt worden. Wir haben gesehen, dass diese Technik auf nicht in der Auslegung vorgesehene Abläufe wie einem solchen Tsunami in Japan oder wie menschliches Versagen in Tschernobyl Konsequenzen hat, die über das menschliche Maß hinausgehen. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns sagen, wir haben in Deutschland Alternativen. Wir haben über viele Jahre von Tschernobyl angefangen, massiv investiert in erneuerbare Energien. Wir haben sie in den Markt gebracht und deswegen können wir, ohne dass wir nur auf Zukunft spekulieren, heute aussteigen. Und daran muss jetzt intensiv gearbeitet werden, dass es auch realisiert wird.
Also wenn wir sagen, Fukushima bedeutet eben auch die Energiewende von Angela Merkel. Deutschland hat AKWs abgeschaltet und unsere Nachbarn in Europa, aber nun nicht alle. Die sind ja alle nicht konsequent den Weg gegangen wie wir, sondern eher im Gegenteil. Es werden ja neue gebaut. Macht das die Lage für uns sicherer?
Ich glaube, wir sollen zunächst nicht auf andere sehen, sondern auf das, was wir tun können. Und unsere Situation ist eben anders, sie ist besser als bei Nachbarn. Wir sind Weltmarktführer bei Sonne, bei Wind geworden, auch in der Biomasse. Und wir haben eben nur noch 24% Kernenergie gehabt zum Zeitpunkt von Fukushima. Und das ist eine andere Ausgangssituation als etwa unsere Nachbarn in Frankreich, die knapp unter 80% der Stromversorgung von der Kernenergie haben. Die können diesen Weg nicht so gehen. Aber ich sehe auch dort, dass sehr, sehr viel und sehr intensiv in erneuerbare Energien jetzt investiert wird. Wir sehen das auch an anderen Stellen, sicherlich in China, wo der neue 5-Jahr-Plan zeigt, dass fast 70 Gigawatt Windenergie gebaut werden sollen. Und die Chinesen sind ja nicht dafür bekannt, dass sie einen Plan machen und sich dann hinter in der Realisierung nicht drum kümmern. Sie machen 5 Gigawatt Photovoltaik. Alles dies sind gewaltige Zahlen und die zeigen, dass es ein Weckruf gewesen ist, auch bei anderen mitgehört worden ist, auch mit Auswirkungen gehabt hat. Sicherlich nicht so, wie das bei uns in Deutschland mit dem Ausstieg ist. Da sind wir weltweit ein Unikat. Und genau deswegen sind ja alle Augen der Welt so intensiv auf Deutschland gerichtet, ob wir das schaffen oder ob wir uns da die Backen zu dick aufgeblasen haben.
Und was antworten Sie den Kritikern, die auch sagen, obwohl es bei uns im Land schneller geht mit regenerativen Energien als in anderen Ländern, das geht trotzdem immer alles noch zu langsam, das sei immer noch zu halbherzig und wir verlieren kostbare Zeit. Sehen Sie das auch so?
Na, zunächst einmal muss man wieder darauf hinweisen, wir haben jetzt gerade 9 Monate Energiewende. Das vor einem Jahr passierte Fukushima und dann 3 Monate später wurde diese Entscheidung getroffen. Und es ist ja nicht eine Entscheidung der Bundesregierung oder Einzelner. Es ist ein fast einstimmiger Beschluss des Deutschen Bundestages. Wir dürfen das ja nicht vergessen. Mhm. Gehen Sie einmal durch Deutschland, informieren Sie sich, wie viele Energiegenossenschaften entstanden sind, wie aufgrund dieser Tatsache Menschen selbst Energie mit erzeugen, Dörfer werden energieautark. Alles das sind Dinge, die von unten her in Gang gekommen sind. Wir haben im letzten Jahr, man höre und staune, 7,5 Gigawatt Solarkapazität hinzubekommen. Das ist ein gewaltiger Zuwachs, das ist natürlich eine Spitzenleistung, die geht ja nicht über den ganzen Tag, sondern sie ist eben dann da, wenn die Sonne scheint oder wenn Solarenergie geerntet werden kann. Und das ist die Aufgabe, dass man weiterführen muss, dass wir sagen, wie ergänzen wir das? Deswegen ist zu bedenken und zu, dringend einzufordern, dass die Rahmenbedingungen etwa für die Investitionen in Gaskraftwerke kommen, die dann die Ausfallkapazität leisten müssen.
Und bei allem Blick nach vorne auf die erneuerbaren Energien gibt es ja eben auch immer noch die Frage, die sicherlich Millionen Bürger eben auch immer noch beunruhigt, über die Mengen von Atommüll und immer noch kein Endlager in Sicht. Wie gefährlich ist der Atommüll?
Also zunächst einmal ist eine der großen Forderungen, auch und gerade der mit dieser Frage beschäftigten Menschen und belasteten Menschen erfüllt. Es ist jetzt ein Ende dieses Atommülls zu sehen. Es kommt nicht auf Dauer weiteres hinzu. Es geht die Menge deutlich zurück und das ist gut und richtig so. Es ist auch von der Ethikkommission, der ich mit vorsitzen konnte, klar gesagt worden, wir müssen uns die Zukunft offen halten, wenn technologische Entwicklungen da sind, die es erlauben, solche hochradioaktive Abfallstoffe besser zu behandeln, dann muss man das auch machen können. Deswegen sind wir der Meinung, lass uns diese Dinge rückholbar lagern. Eins kann nicht sein, dass wir hingehen und sagen, dann wollen wir diese unsere Abfälle aus der Kernenergie exportieren und wo auch immer dann ablagern und nicht mehr in unserer Verantwortung. Dies haben wir bei uns zu machen und ich glaube, wir werden das können. Aber wie gesagt, das ist auch nur machbar, wenn wir in große, breite Vertrauensbildung einsteigen, wenn wir unsere Bürgerinnen und Bürger ganz ernst nehmen.
Und da haben Sie das Gefühl, dass wir doch ein sehr breites Diskussionsspektrum haben in unserem Land.
Das ist wohl wahr.
Oder wird Ihnen zu wenig diskutiert?
Nein. Ich habe jetzt viel Kontakte nach Japan, wie Sie sich denken können. Und die sind immer wieder sehr überrascht, die Kolleginnen und Kollegen da, wie bei uns engagiert diskutiert wird, wie das auch von der Basis her, wie man so schön sagt, mitgetragen wird. Das ist ein ganz großer Vorteil in unserem Land und den sollten wir wirklich hegen und pflegen.
Klaus Töpfer, Sie waren, haben es eben auch erwähnt, Vorsitzender der Ethikkommission und Sie sind Direktor des Instituts für Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Haben Sie eigentlich noch ganz kurz eine Frage zum Schluss und Atomkraft-Nein-Danke-Sticker in Ihrem Auto?
Nein, habe ich nicht. Ich habe Hakuna Matata da dran.
Ah, okay.
Das kommt, ich bin nämlich lange in Kenia gewesen. Und das macht mir viel Freude.
Aber wer noch nicht in Kenia war, wollen Sie es noch kurz übersetzen?
Ja, also, okay, alles bestens. Ja?
Alles bestens. Ja. In diesem Sinne, tschüss, danke.
Dankeschön.
Der Sonntagvormittag in HR3. Bärbel Schäfer live.